Ja, ihr Lieben, ich glaube, es ist dann doch noch eine richtig ausgewachsene Predigt über die Jahreslosung geworden. Aber Elisabeth kann da doch noch mal drüber predigen. Das schadet nichts. Wir wollen zwei Blicke auf die Jahreslosung werfen. Einmal so mit der Jesusbrille und einmal mit der Paulusbrille. Nun ist das so, dass ich immer auch die Martinbrille aufhabe. Das haben wir alle. Ich kann euch nicht rein sagen, wie das ganz pur bei Jesus ist und ganz pur bei Paulus. Aber ich habe doch den Eindruck, das ist eine interessante Perspektive, die wir da jeweils bekommen. Ich bin in meiner Aufgabe an jedem Sonntag jetzt in einer anderen Gemeinde. Ich kenne die Leute gar nicht und soll denen trotzdem predigen. Und vor allem, die kennen mich auch nicht und machen sich aber so Gedanken, ja, was will denn eigentlich so der Landesverband von uns? Was will die Kirche denn eigentlich von uns? Ha, jetzt kommt da der Repräsentant. Na, sind wir mal gespannt, ja. Und als ich so überlegt habe, ja, was sagst du denn da den Leuten, kam in meinen Gedanken diese Situation, in der Jesus ist, wo er in einer ähnlichen Fragestellung, in einer ähnlichen Situation sich wiederfindet. Er kommt nämlich in seine Heimatstadt nach Nazareth. Die kannten den Jesus schon, den kleinen Jesus da, der so langsam groß geworden ist, und seine Familie ist ein kleines Kaff in Nazareth. Aber jetzt hört man doch so, der ist sogar in die Hauptstadt gegangen und der sammelt Jüngerinnen und Jünger um sich, der predigt unser Jesus. Und jetzt ist der in der Synagoge und dann wollen sie doch mal hören, halt uns doch mal eine Predigt. Und man merkt, Jesus bekommt die Schriftrolle gereicht und er überlegt, was werde ich ihnen jetzt sagen? Lest das gerne mal nach, Lukas 14. Und dann liest ihnen Jesus aus dem Prophetenbuch des Jesaja, Kapitel 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und er fing an, vor ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt, vor euren Ohren. Ich soll die gute Nachricht den Armen sagen, den Gefangenen soll ich predigen, seid frei, den Blinden soll ich sagen, ihr könnt sehen, und denen, die zerschlagen sind, ihr seid heil. Ja, Christen sagen ja gerne mal, Gott liebt alle gleich. Der hat sie alle gleich gern. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Sound auch von mir ab und zu mal zu hören war von hier vorn. Aber interessanterweise steht das hier nicht. In dem Text, den Jesus programmatisch nach Lukas in seiner ersten Predigt gehalten und ausgelegt hat, da ist die Rede von Blinden, von Gefangenen und von Zerschlagenen. Und die sind von Jesus ausgesucht, um befreit zu werden, um bejaht zu werden. Das Heil Gottes sollen die hören, sehen, schmecken. Liebe Gemeinde, Jesus ist parteiisch. Der mag nicht alle gleich gern, der behandelt nicht alle gleich. Manche Menschen werden von Jesus besser behandelt. Die gehen vor. Und ich mag das nicht so gerne. Ich mag das nicht so gerne, wenn man andere mir gegenüber vorzieht. Und mein Anekdotenkoffer ist ja jetzt wieder prall gefüllt, weil ich ja länger hier nicht auf der Kanzel stand. Also ich erzähle euch mal von meinem ersten Wochenende in NRW. Elisabeth meinte, ich soll das machen, so wie die Einheimischen. Und wie machen das die Einheimischen am Wochenende im Ruhrpott? Ah, Schalke, ja, Schalke. Ja, also es gibt da noch mehr, das ist ein ganz heißes Eisen, wenn du in der falschen Gemeinde von Schalke sprichst, das kann ich sagen, da gibt es viele Fettnäpfe. Nein, ich wollte gerne mal zur schwarzen Wand, das ist Borussia, aber Elisabeth dachte, der fängt mal klein an, ich kenne wen in Bochum, da geht er mal hin, und tatsächlich, sie hatte mir eine Karte besorgt und dann war ich mit einem Freund im Stadion, ich weiß nicht, wer mal bei euch im Stadion war, schon ab und zu mal, da gibt es eine Liturgie. Es ist dem Gottesdienst gar nicht so unähnlich, was da so abgeht, aber das wäre ein anderes Thema. Jedenfalls, ich komme da hin mit meinem Freund und mit meiner Karte stimmte etwas nicht. Ich kam nicht rein ins Stadion, da musste ich mich wo anstellen, wo solche Fehler behoben wurden, und da war eine ganz lange Schlange. Eine sehr lange Schlange, und jetzt hörte ich in Bochum, kurz vor dem Spiel hörst du das Bochum-Lied von Herbert Grönemeyer. Das erklang und ich stand immer noch in meiner Schlange. Und rechts von mir, da war, also man kann es nicht Schlange nennen, da ging das so, zupp, da war ganz viel Personal. Und ich guckte zu meinem Freund und, das ist der VIP-Eingang. Der Eingang für die very important persons. Und du merkst so, guck mal, da gehöre ich gar nicht dazu. Ihr mag das nicht so gerne. Weiß nicht, wie euch das so geht. Für Jesus gibt es auch VIPs, very important persons. Die werden bevorzugt behandelt. Ist nur interessant, wen er da wählt. Die habe ich da in dem Eingang gar nicht so richtig gesehen. Die Armen, die Blinden, die Gefangenen und Zerschlagenen. Ich gucke mich mal so ein bisschen um jetzt hier so. Blinde? Weiß nicht, ist jemand blind? Ja, die ganzen Lesebrillen zählt nicht. Arm, ehrlich gesagt, so richtig arm sieht er auch gar nicht aus. Ich weiß gar nicht. Gefangen, ehrlich gesagt, wenn ihr gefangen wärt, wärt ihr gar nicht hier. Und ich predige das ja mal so hin und wieder jetzt. Das ist auch schön. Wenn du öfter das Gleiche predigen kannst, du merkst, es verändert dich. Du kannst gar nicht mehr so richtig an den Bettlern, ich werde viel angebettelt, konnte ich vorher locker mit meiner inneren Agenda vorbeigehen. Kann ich jetzt nicht mehr so gut. Macht mir auch manchmal Probleme. Aber es ist irgendwie interessant. Da kommt nach dem Gottesdienst jemand auf mich zu, offenbar wohl situiert, und er fühlte sich nicht so richtig angesprochen und sagte, aber ich bin innerlich auch manchmal ganz schön unfrei. Und ich sehe manche Dinge auch nicht. Und ich fühle mich manchmal auch ganz arm. Das können wir sagen. Die Bibel macht uns da Fenster auf zu diesem Text, aber wir können ziemlich sicher sein, dass der Prophet die buchstäblich Blinden meinte und die buchstäblich Armen meinte und dass auch Jesus diese Personengruppe im Sinn hatte. Ich sag's euch runter raus, ich bin da nicht gemeint. Ich bin ziemlich reich. Mir geht's ziemlich gut. Und kann es sein, dass wir gar nicht in erster Linie die Profiteure, die Empfängerinnen und Empfänger dieser guten Nachricht sind, sondern dass wir eingeladen sind, uns mitzubeteiligen, dass wir diese Agenda von Jesus mit auf unseren Zettel nehmen und in unseren Alltag nehmen und dass wir sagen, ja, wir machen es genauso. Und wir brauchen nicht immer nur zu sagen, Herr, schenk mir doch mein täglich Brot. Ich habe zwar Brot, aber ich brauche dies und das, sondern dass wir sagen, ich möchte auch zum Erfüller, zur Erfüllerin dieser Brotbitte werden und dafür sorgen, dass andere auch in diesem Moment Gebetserhörungen erleben. Vielleicht merken wir an der Stelle, dass uns so eine Welle der Dankbarkeit durchflutet. Da gibt es so viel, was ich habe. Die Kriegsflüchtlinge, die Gefangenen dieser Welt, die Leidenden, die würden mich an ganz vieler Stelle beneiden. Ich bin reich, ich hab's gut. Muss ich mich dafür schämen? Nein. Darf ich es mir bewusst machen an dieser Stelle? Ja, bitte, lasst es uns bewusst machen. Und Christinnen und Christen haben oft die Neigung, sich aus jeder Bibelstelle das rauszupicken, wo sie sagen, ach, da werde ich jetzt noch ein bisschen mehr getröstet. Und dann nehmen wir das alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, und dann nehmen wir das, drucken das auf unsere Kaffeetassen und hängen uns das in den Kalender und dann machen wir uns das bewusst. Ach Mensch, wir kommen hierher als Bedürftige, aber jetzt wollen wir doch noch ein bisschen liebevoller sein und im Foyer gucken wir noch mal. Wir machen das Gleiche wie immer, aber auch ja, so ein bisschen liebevoller geht auch. Und wir freuen uns daran, dass er uns ganz besonders liebt. Aber vielleicht sind wir hier eingeladen, in erster Linie die anderen zu lieben. Diejenigen zu lieben, die Jesus ganz, ganz weit oben auf dem Zettel hat. Und ich glaube, dass wir das erstmal so hören sollten. Ich kann das nicht anders hören. Ich erlebe oft Gottesdienste ohne Fürbitte für die Welt. Allenfalls für unsere Kranken. Lieber Herr Jesus, wir sind heute wieder so beschwert, weil es so schlechte Nachrichten gibt da draußen. Da leiden Menschen und das tut uns so weh. Mach uns doch heute ein besseres Gefühl. Und da wird nicht gebetet für die zerrissene Welt. Ich kann das nicht mehr. Wir bekommen von Jesus ein Koordinatensystem. Eines, mit dem uns auffallen sollte, dass Gott in erster Linie an der Seite der Armen, Schwachen und Bedürftigen ist. Ich fahre jetzt viel mit dem Zug, immer hin und her von NRW nach Oldenburg, kenne da die Strecke jetzt so ganz gut. Und wenn ich mit dem ICE fahre, was selten vorkommt, der hat ja 3 Abteile erste Klasse, ne? Und die sind lang, die Biester, ne? Also wenn du da falsch stehst und ich stehe immer falsch, dann ist das sehr demütigend. Ach ja, richtig, ich gehöre ja gar nicht in die erste Klasse. Tapa, tapa, tapa. Mittlerweile ist mir das ein Gleichnis. Wer ist in der ersten Klasse bei Jesus? Ich komme schon auch mit dem Zug, aber in der ersten Klasse sitzen bei Jesus andere. Und ich darf euch sagen, das hat in der Gemeinde in Nazareth gar nicht allen gefallen. Diese Predigt endete nicht mit Applaus und Halleluja, sondern man trieb Jesus raus aus der Synagoge. Sie wollten ihn umbringen. Das kriegen sie hin, die frommen Menschen. Das können die. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir mögen das nicht so gerne, wenn man uns in Frage stellt. Ich glaube, wir mögen das nicht so gerne, wenn wir auf die zweite Position verschoben werden. Magst du das, wenn dein Glaube in Frage gestellt wird? Bist du bereit, deinen Glauben von Jesus in Frage stellen zu lassen, dein inneres Koordinatensystem? Darf der daran kratzen? Ich glaube, der macht das ab und zu. Der latscht da hinein in den Gottesdienst und stellt unbequeme Fragen und verwirrt uns. Ich komme nach diesem ersten Teil zur zweiten Perspektive. Ihr habt es ja schon angekündigt, einige Gedanken von Jesus, könnte man sicher noch 1000 Dinge mehr zu sagen. Aber jetzt, wie Paulus das auslegt und weiter verfolgt und vertieft. Und interessanterweise steht unsere Jahreslosung ganz am Ende seines ersten Briefes an die Korinther und im Zusammenhang lautet sie so: Wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und als ich das so auf mich habe wirken lassen, dachte ich, ach guck mal, das sind ja 2 Seiten einer Medaille. Wachen, stehen im Glauben, mutig, stark sein, das passt in unsere Zeit. So werden wir erzogen. Vertritt deine Meinung, bezieh Position. Und der Paulus findet das richtig gut so, richtig so. Und er stellt aber dem etwas an die Seite, einen Wert als Ergänzung. Nicht nur Überzeugungskraft, Glaubensmut, Stärke, nein, das alles in Liebe. Ein Spannungsfeld entsteht hier, finde ich jedenfalls. Position, Glaubensmut einerseits und andererseits die Liebe. Was ist das Wesen der Liebe? Sie gibt sich hin. Sie zeigt sich schwach. Die göttliche Liebe findet ihren höchsten Ausdruck in der Ohnmacht am Kreuz. Der allmächtige Gott entmächtigt sich. Und unsere Jahreslosung betont diesen zweiten Pol, als hätten wir gerade das ganz besonders nötig. Ja, sag deine Meinung. Mach dir Gedanken. Freu dich über Reichtum, Kraft und Glaubensmut. Aber all das in der Liebe. Behutsam, vorsichtig, vorläufig. Liebe verzeiht. Liebe hält aus und wir haben den ganzen Katalog eben gehört. Und dieses Kapitel, 1. Korinther 13, endet wie folgt. Denn über unser Wissen über Gott ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Stückwerk aufhören. Und später: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Es gibt Christen, die sehr selbstsicher auftreten, die klare Positionen haben. Da ist nichts gegen einzuwenden. Pflöcke einschlagen im Namen des Evangeliums, im Namen der Liebe, in der Parteinahme für die Schwachen. Ich finde, das ist so ein Pflock, der wird da ganz fest eingeschlagen. Und bitte immer auf der Grundlage dessen, was der Apostel sagt. Jetzt erkenne ich stückweise. Manche Christen haben Angst vor der Unvollkommenheit. Die haben Angst, was nicht zu wissen. Unsicherheit, Zweifel, Anfechtung, das kommt ihnen irgendwie böse vor, das ist zu meiden. Ich muss immer fest sein, sicher sein. Paulus scheint das ganz anders zu sehen. Und im zweiten Brief an die Korinther merkt man, da entsteht ein richtiger Konflikt daraus. In der Gemeinde gibt es offenbar Leute, die haben Einfluss, die hört man gern, die stehen auch ein bisschen fester so und überzeugter da als Paulus. Paulus nennt die, das sind die Überapostel. Und er grenzt sich von ihnen ab und sagt, ich bin nicht wie ihr. Eure Gebete werden offenbar immer erhört. Ihr scheint vollkommen. Ich bin nicht vollkommen. Einer ist vollkommen. Und ich bin aber von ihm geliebt. Und meine Mitmenschen sind es ebenso. Von einer letztgültigen Antwort, wer Gott ist, kann Paulus zu Lebzeiten, davon geht er nicht von aus. Einen vollkommen blank geputzten Spiegel, ein perfektes Bild, wo alle Teile an ihrem Platz sind. Nein, sagt Paulus, das ist für mich nicht vorgesehen. Wir werden das Geheimnis Gottes nie lösen können. Bruchstücke bloß. Was wir wissen, was wir erleben, ist immer ein unvollkommenes Abbild der unfassbar viel größeren Wirklichkeit Gottes. Aber das ist kein Makel. Das muss uns nicht beunruhigen oder traurig machen. Wir haben ja Anteil am lebendigen Gott. Wir haben ja Erfahrungen gemacht und wir haben Erkenntnisse gesammelt aus der Bibel, aus unserem Alltag, aus Gesprächen. Die sind wertvoll, groß, unfassbar, aber unvollkommen. In der Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist euch schon mal aufgefallen, wie gefährlich das ist? Wie viel Freiheit uns das lässt? Müsste man da nicht eigentlich jetzt eher vorwarnen? Alles, immer in der Liebe. Der Kirchenvater Augustin soll mal gesagt haben, Liebe und dann mach, was du willst. Hey, das ist aber gefährlich, oder? Habt ihr eure Kinder so erzogen? Weiß nicht. Also, lieber Himmel, das öffnet doch allen möglichen Verhaltensweisen Tür und Tor. Schlag deine Kinder nur aus Liebe. Mach dein Kreuz auf dem Wahlzettel ganz, ganz rechts. Ja, wenn du es aus Liebe zum Heiland machst. Misch dich nur nicht zu sehr ein. Einfach immer lieb bleiben. Hilft das wirklich weiter? Ich gebe zu, mir wäre das zu wenig. Gut, dass noch ein paar Dinge mehr in der Bibel stehen. Aber wie großartig, wie unschätzbar wertvoll ist dennoch dieser Gedanke. Ich habe ja dieser Tage mehr die Gummistiefel an, als mir lieb ist. Ich weiß nicht, bei euch auch ein bisschen überschwemmt. So. Also ich bin vor großem Unglück wirklich bewahrt worden. Ich vermute auch einige hier im Raum hat es viel, viel härter getroffen. Bei uns sind so ein paar Eimer Wasser jeden Tag. Aber dann ziehe ich so die Gummistiefel an und taper da runter und Kinder helfen mir. Also ist wirklich nicht schlimm. Aber für mich haben die Gummistiefel was Symbolisches. Man kann Gott lieben, so wie wir jetzt hier sind. Und mir fällt das immer wieder jetzt auf, wo ich da viel auch im Ruhrgebiet unterwegs bin. Wir in Oldenburg sind schon noch schick. Also wir kommen, ich habe mich schon ein bisschen schick gemacht. Ne? Also in den meisten Ruhrpott-Gemeinden mache ich das nicht mehr. Aber so hier für euch ziehe ich einen Sakko an. So, und die meisten von euch haben so ein bisschen drauf geachtet, ja, ich will ja auch, die anderen sollen, müssen mich ja auch angucken, also so ein bisschen schicker als Alltagskleidung, so im Durchschnitt, ja, im Durchschnitt, so seht ihr jedenfalls von hier vorne aus, ja. Und so wie wir jetzt hier sind, lieben wir unsere Nächsten. Wir wägen jetzt hier ab, wir lassen uns ein paar Dinge sagen, es geht uns durchs Herz, wir treffen Entscheidungen. Wir wünschen den Menschen um uns herum das Beste. Und es ist gut, es ist aber eine Facette des Glaubens. Manchmal müssen wir die Gummistiefel anziehen und hinein in den Morast des Alltags, in das Risiko, anpacken, uns schmutzig machen, Wir können uns nicht reinhalten. Wir können nicht nur nüchtern abwägend aufteilen, schwarz und weiß, gut und richtig, ich treffe jetzt hier mal so meine Entscheidung am Sonntag und das finde ich dann so richtig, sondern manchmal ist einfach anpacken gefragt, einsteigen, mitmachen und du weißt nicht, was am Ende bei rauskommt. Du kannst nicht nur mit Stöckelschuhen und weißem Hemd glauben. Du kannst das Evangelium nicht nur mit festen Überzeugungen und klarer Haltung ausdrücken. Wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark und alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Zieh die Gummistiefel an. Wag Liebe. Wag Nähe. Wag das Risiko. Und hab keine Angst, denn in allen Dingen wirst du von Gott gehalten. Amen.